Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, hier ist euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30. Auch heute mal wieder in einer anderen Besetzung als in der Vorwoche. Sören, erstaunlicherweise, bleibt die einzige Konstante auch in dieser Woche, denn Sören, Grüße an dieser Stelle noch kurz, denn auch Fabi hat sich eine kleine Auszeit gegönnt, ist gerade jetzt auf dem Weg auf die Insel. Es geht nach London mit der Familie, ein paar Tage entspannen, vielleicht das eine oder andere Trikot vor Ort kaufen und dafür bin ich dann heute mal wieder am Start, nach einer Woche Urlaub, gut erholt, bin ich zurück und ich muss sagen, Sören, ich habe nach diesem Wochenende und den ganzen Geschehnissen, die da so aufgeplöppt sind, richtig Bock.
Ja, das ist gut. Ich dachte schon, du wolltest sagen, du bräuchtest wieder Urlaub nach den Themen, die innerhalb der Bundesliga alle so passiert sind. Aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall einiges zu besprechen.
Das stimmt. Und ich hatte das Glück, auch in Norwegen habe ich mir meine Zeit genommen und habe mich am Samstagnachmittag dann mal ein bisschen rausgezogen aus den Aktivitäten. Wetter hatte auch nicht so mitgespielt. Von daher hatte ich ausgiebig Zeit, mir die Konferenz anzuschauen und auch im Nachgang am Sonntag die ein oder anderen Spiele und Highlights anzuschauen. Von daher können wir gerne starten und ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem Spiel an, was am Samstag in der Samstagnachmittagskonferenz so mit den größten Fokus hatte und am Ende, glaube ich, auch überhaupt nicht enttäuscht hat. Lass uns zum 100. Rhein-Derby zwischen dem 1. FC Köln und den Gladbachern kommen.
Ja, es war ein absolut wildes Derby. Ich glaube, die Fans haben das bekommen, was sie auch erwartet haben. Gerade in der ersten Halbzeit fand ich, da ging es da wirklich hin und her. Frühe Führung für Gladbach, da dachte man schon, okay, jetzt könnte es ganz bitter laufen für Köln, aber dann hat sich der FC relativ schnell zurückgemeldet durch zwei Tore innerhalb von 3 Minuten. Dann der Ausgleich und dann ja die erste Halbzeit, muss man sagen, hatte Köln dann auch nach dem 2-2, fand ich, schon ein bisschen mehr vom Spiel. Und in der zweiten Halbzeit geht dann Gladbach wieder in Führung. Nach der Führung muss man aber sagen, auch wenn man das Gefühl hatte im Stadion, okay, jetzt könnte die Stimmung für Köln ein bisschen kippen, hat der FC weiter Fußball gespielt, hat auf das 3-3 gespielt, war, fand ich, dann auch die bessere Mannschaft. Und unterm Strich steht ein 3-3, wo man sagen muss, glaube ich, dass es absolut gerecht war, gerade auch wenn man so den Spielverlauf nimmt. Klar hat es jetzt für den FC Konsequenzen gehabt, gerade in Person dann von Lukas Kwasniok. Aber ich glaube, nach dem Spiel Ausgang hätte man den Trainer vielleicht nicht unbedingt entlassen müssen.
Ja, du sprichst es schon an. Lukas Kwasniok muss jetzt seinen Hut nehmen. 9. Trainerentlassung in dieser Saison. Nur 2 Siege aus den letzten 18 Spielen sind natürlich Werte. Da muss man vielleicht handeln. Allerdings bin ich der Meinung, jetzt nach 27 Spieltagen der FC kein einziges Mal auf dem Abstiegsplatz gestanden, auch jetzt immer noch nicht. Eigentlich bei keinem der 27 Spiele bisher sich komplett abschießen lassen oder komplett ein schlechtes Spiel gemacht. Immer oder größtenteils sehr guten Fußball gespielt. Und auch jetzt die letzten beiden Wochen, sowohl jetzt gegen Gladbach als auch in der Vorwoche gegen, ich habe das nicht auf dem Schirm, immer nach Rückstand noch zurückgekommen. Also innerhalb der Mannschaft scheint es ja auch zu funktionieren. Und Lukas Kwasniok hinterlässt da jetzt auch keinen Scherbenhaufen, kein Chaos in der Mannschaft. Also ich glaube, er ist da eher so ein, Bauernopfer ist vielleicht, nicht das falsche Wort, aber gibt es vielleicht auch noch ein anderes Wort für. Und wie ist Kessler da vielleicht auf Druck von den Ultras und so, hat Kessler sich da wahrscheinlich auch ein bisschen gebeugt, habe ich so das Gefühl, was man so hört und liest.
Ja, ich glaube, es war eine Entwicklung, die muss man sagen, über die letzten Wochen. Vielleicht auch teilweise auch von Kwasniok selbst verschuldet, mit einigen mutigen Aussagen, mutigen Entscheidungen. Klar, Emala hat jetzt den letzten Spiele wieder gespielt, aber das war ja auch so ein Thema. Ja, und dann ist es halt diese Abwärtsspirale, dass du nicht gewinnen kannst. Und vielleicht hat man dann auch vergessen durch den Saisonstart, dass man ein Aufsteiger ist und dass jedes Spiel einfach dann eben auch brutal schwer ist, selbst wenn man wirklich auch eine Mannschaft hat, wo man von vornherein, denke ich mal, sagen würde, okay, die kann den Klassenerhalt schaffen. Und jetzt war es dann halt der letzte Zeitpunkt, glaube ich, auch zu reagieren, auch für Kessler zu reagieren, schützt sich da sicherlich auch ein bisschen selbst. Jetzt hast du die Länderspielpause, wo du nochmal so einen Break reinbekommen kannst, einen neuen Turnaround schaffen kannst. Aber unterm Strich glaube ich schon, dass sich Lukas Kwasniok gerade auch in den letzten Wochen teilweise keinen großen Gefallen getan hat, über jedes Stöckchen zu springen, was da dann auch von den Medien hingehalten wurde. Von daher glaube ich, war das leider dann auch eine Entwicklung, die abzusehen war, weil die Siege eben ausgeblieben sind. Aber unterm Strich, glaube ich, können wir trotzdem festhalten, dass Lukas Kwasniok ein sehr guter Trainer ist und sicherlich auch, selbst wenn es jetzt noch eine Zeit lang dauern wird, sicherlich wieder einen Job in der Bundesliga finden wird.
Ja, da gehe ich auch fest von aus. Ich habe das Gefühl, dass dem FC so ein bisschen der sehr, sehr gute Saisonstart so ein bisschen jetzt vor die Füße fällt. Ich sag mal, hätten sich die Punkte auf die 27 Spiele vielleicht hier und da mal ein bisschen anders verteilt und man hätte nicht vorab so einen großen Vorsprung sich aufgebaut auf die Abstiegsplätze und wäre dann in die Abwärtsspirale gekommen, so wie jetzt in den letzten Wochen und Monaten der Fall gewesen ist, hätte das vielleicht auch wieder ganz anders ausgesehen. Ne? Und Lukas Kwasniok, ich habe es am Anfang der Saison gesagt, der FC wusste, worauf er sich einlässt, welche Person er da sich an die Seitenlinie holt. Und sich jetzt darüber aufzuregen, über seine Art und Weise, finde ich jetzt auch ein bisschen schwierig, jetzt darüber zu urteilen. Ne? Also mir tut Lukas Kwasniok da schon leid.
Ja, ich glaube, es hätte auch eine Chance sein können. Also vielleicht, gut, jetzt hätte man es nicht mehr aufhalten können, die Entscheidung. Ich glaube, das hat sich, wie gesagt, in den letzten Wochen schon herauskristallisiert. Aber es hätte eine Chance sein können, dass du eben auch diesen Negativtrend mit diesem Trainer durchstehst. Und das hätte dir vielleicht dann auch Kraft gegeben. Könnte mir auch vorstellen, dass die Länderspielpause jetzt auch nochmal was gebracht hätte. Aber wenn du das durchstehst, dann den Klassenerhalt feiern könntest, dann in die nächste Saison gehst mit Lukas Kwasniok. Ich glaube, das hätte schon viel, viel gebracht. Ja, gut, aber das ist alles Theorie. Jetzt kam es zu der Entscheidung und jetzt zählt es für den FC, also jetzt zählt es, glaube ich, auch für Thomas Kessler, dass eben auch der Ligaverbleib klar gemacht wird. Es sind nur 2 Punkte. Auf der anderen Seite, ja, kann man auch sagen, hinter dir steht St. Pauli. Also du hast schon eine große Chance, glaube ich, auch die Klasse zu halten, aber es geht darum, jetzt Punkte zu holen. Und ja, daran wird man auch Thomas Kessler messen müssen.
Ja, Nachfolger von Kwasniok ist bekannter Co-Trainer René Wagner, war auch unter anderem bereits während der Zeit von Steffen Baumgart Co-Trainer, sehr beliebt in der Mannschaft, großes Fachwissen wohl auch. Muss man mal abwarten, wie er dann nach der Länderspielpause die ersten Partien da bestreiten wird. Nach Frankfurt geht es für den FC nach der Länderspielpause. Und dann kommen die direkten Duelle gegen Bremen und auswärts am Millerntor gegen Pauli. Und dann noch das Derby zu Hause gegen Leverkusen. Also auch mit Sicherheit Spiele auf Augenhöhe und keine einfachen Spiele für den FC. Und dann hat sich Kessler, finde ich zumindest, ja auch immer noch die allerletzte Patrone im Revolver noch aufgespart, die man dann eventuell dann noch ja, nutzen könnte.
Ja, ich glaube, Friedhelm Funkel ist auf der Kurzfalltaste 1. Das ist ganz klar. Und ja, grundsätzlich glaube ich schon, wenn man ihn, also Funkel, holen wollte, dann hätte man es, glaube ich, jetzt schon gemacht in der Länderspielpause. Ich glaube, da wäre schon die Chance gewesen, dass er jetzt auch nochmal was bewirkt. Aber klar, das ist jetzt nochmal die absolute Notlösung, wobei ich glaube, dass Kessler schon darauf hofft, dass es jetzt auch so gelingt.
Zu den Gladbachern können wir kurz machen. Mit dem Punkt sind sie eigentlich ganz gut davongekommen am Ende. Ne? Von daher stehen jetzt bei, was haben wir, 29 Punkten, das sind 5 Punkte Vorsprung. Also von daher auch alles soweit in Ordnung. Lass uns nach Wolfsburg schauen, Sören. Es war das ja, 6-9-12-Punkte-Spiel. Ausgerufen worden. Es wurde alles versucht, dass möglichst wenig Bremer Fans nach der HSV-Invasion vor 2 Wochen in Wolfsburg zu vermeiden. Genutzt hat es nichts. Die Bremer ziehen 3 Punkte mit aus Wolfsburg, 3 ganz, ganz wichtige Punkte und ja, der VfL jetzt mit 21 Punkten auf Platz 17, jetzt schon 5 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, Platz 15, ziemlich besorgniserregend.
Es wird ein langer Weg. Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass der direkte Klassenerhalt überhaupt noch möglich ist. Das muss ich wirklich sagen. Ich glaube, das Minimalziel, ja, oder vielleicht maximale Ziel, kann nur noch Platz 16 sein. Das sind schon 3 Punkte. Klar geht das dann auch immer schnell, wenn St. Pauli keine Punkte holt. Aber Aber ich glaube, man hat jetzt auch gegen Bremen gesehen, Wolfsburg muss erstmal Punkte holen. Sie müssen in der Lage sein, überhaupt ja, Spiele zu gewinnen oder eben einen Unentschieden zu holen. Man hat schon gesehen, gerade in der ersten Halbzeit fand ich, dass sich Wolfsburg ja brutal schwer getan hat. Man hat schon gesehen, was in der Mannschaft dafür ja auch vielleicht in den Köpfen für Probleme sind, dass der Druck einfach so groß ist. Also das wäre ein riesen Super-GAU, wenn so eine Mannschaft absteigen würde. Und ich finde, das hat man in der ersten Halbzeit deutlich gesehen. Sie hatten mehr vom Spiel, ja. Aber sie haben sich kaum Torchancen erspielt. So, und in der zweiten Halbzeit, das muss man auch dazu sagen, hat es Bremen natürlich auch clever gemacht. Bremen wusste natürlich ganz genau, okay, wenn wir nur einen Unentschieden holen, ist es okay. Wir sind nicht die Mannschaft, die dieses Spiel wahrscheinlich unbedingt gewinnen muss. Und dann, ja, war es dann eben, waren es die einzelnen Nadelstiche, dann durch Ginmar. Und das hat dann gereicht, weil Wolfsburg eben brutal verunsichert ist. Und da muss man auch sagen, dass der Hacking-Effekt, ja, im Moment überhaupt nicht ausgeht. Da muss man auf die die Länderspielpause jetzt hoffen. Aber aktuell sieht es nicht danach aus, als wenn Dieter Hecking wirklich ja, der Feuerwehrmann ist, für den man ihn geholt hat.
Nee, das sehe ich auch so interessant. Auch so ein Spieler wie Maxi Arnold, 79. Minute, ist eingewechselt. Da weiß man auch nicht, was man so darüber denken soll, ne? Was da so im Hintergrund abläuft. Ja, und bei den Bremer muss man sagen, der Trainerwechsel von Daniel Thun auf Daniel Thun hat sich für die Bremer auf jeden Fall gelohnt. Jetzt aus den letzten 4 Spielen 3 Siege gegen die direkten Konkurrenten mit Heidenheim, Union und jetzt Wolfsburg. 3 ganz, ganz wichtige Siege eingefahren. Und schön war es nicht. Erfolgreich war es am Ende. Und ja, auch wieder sehr gebeutelt, was die Aufstellung angeht. Wieder ohne 10 die Bremer. Also muss man schon den Hut ziehen. Daniel Thun hat ja auch die ein oder anderen Sachen dann angesprochen, die ihm nicht so gepasst haben, mit vielen Sachen unzufrieden gewesen. Der Ton ist wohl auch ein bisschen rauer geworden. Ja, aber es hat sich wohl gelohnt unterm Strich, ne? Jetzt die nächsten Spiele. Das nächste Spiel ist dann gegen Leipzig für die Bremer. Warten wir mal ab. Aber es sieht soweit erstmal wieder ganz gut aus. 7 Punkte Polster auf Platz 17 für die Bremer. Von daher sehr gut. Hätte ich jetzt so auch nicht mitgerechnet, dass es
Ja,
da.
ich glaube, die Stabilität ist zurückgekommen und ein wichtiger Faktor war dann eben auch, und das hat ge gefühlt ganz Bremen und die Umgebung hier bewegt, Dreierkette oder Viererkette. Also
Ja.
Daniel Thün hat sich jetzt festgelegt auf die Viererkette. Man hat gesehen, dass diese Stabilität einfach zurückgekommen ist, dass das Spieler wieder in ihre ja, Wohlfühlpositionen gekommen sind, wenn ich an Bangula denke, der unter Horst Steffen teilweise immer als Schienenspieler arbeiten musste, dann teilweise ja dann eben auch in der Defensive arbeiten musste und jetzt ja auf dem Flügel offensiv, das ist wichtig und ich glaube, dass das ein entscheidender Faktor aktuell ist, dass Bremen wieder mit einer Viererkette und mit einem klaren Plan einfach auch Fußball spielt.
Gut für die Bremer, was man so hört. Clemens Fritz war ja jetzt am Wochenende im Doppelpass. Sollten die Bremer drin bleiben, kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich ja, einige Millionen aufs Bremer Konto fließen werden und könnten mit Koulibaly, jetzt so der Senkrechtstarter der Saison, eigentlich hat am Anfang der Saison ja nicht wirklich jeder auf dem Schirm gehabt, den jungen Spieler. Da sind wohl einige Vereine schon hinterher, werden da Summen gespielt, wo ich echt sagen muss, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es wäre auf jeden Fall für die Bremer auch ein warmer Geldregen, dann sollte es so kommen, ne?
Absolut, ich glaube, das hat jetzt auch diese Saison gezeigt, dass, und es gibt ja auch ein paar Spieler, die sicherlich jetzt auch in der Endphase ihrer Karriere sind und vielleicht auch nicht mehr das Leistungspotenzial haben. Und wenn du dann eben zweistelligen Millionenbetrag, durch so einen Verkauf hinbekommst, ich meine, das ist ja auch wichtig, das muss ja auch der Weg sein von Werder Bremen, dass du eben auch junge Talente wieder, das ist in den letzten Jahren ja wirklich auch extrem auf der Strecke geblieben. Wenn du dir jetzt zum Beispiel die Startaufstellung angeguckt hast, das war im Prinzip nur Mio Backhaus, der aus der eigenen Jugend kommt. Und es muss der Weg sein, glaube ich, dass du wieder junge Spieler voranbringst. Und ja, das ist für viele Mannschaften in der Bundesliga ja essentiell, dass du eben auch Einnahmen generierst. Und von daher wird das ein Verkauf sein, der dir natürlich dann auch mit Blick auf die Kaderzusammenstellung sehr helfen wird.
Ja, hast gerade noch angesprochen, Mio Backhaus, also die Szene, ich glaube kurz vor der Halbzeit war es, wo er da einen Ball sensationell hält. Also geht der rein und Wolfsburg da in Führung, kann ich mir auch vorstellen, dass das Spiel 2-3-0 für Wolfsburg ausgeht. Also Sahnetag erwischt, bis auf die ein oder anderen Fehler in der Saison eigentlich total guter Rückhalt für die Bremer. Sehr gut entwickelt die Saison. Also Chapeau, Mio Backhaus. Gut, und dann bleiben wir im Norden, Sören, gehen aber ja, zum BVB. Der hatte den HSV am Samstagabend zu Gast und nach der ersten Halbzeit sah es überraschend aus, sah es nach dem Sieg für den HSV aus. Am Ende wurde es der vierte Sieg im vierten Heimspiel in Folge für den BVB gegen den HSV. Allerdings nach der ersten Halbzeit sah es lange nicht danach aus. Es muss wohl sehr, sehr laut geworden sein in der Halbzeitansprache, die Niko Kovac gehalten hat. Aber am Ende hat es sich ausgezahlt und mit dem Sieg untermauert der BVB mit 61 Punkten, 8 Punkte Vorsprung auf den VfB, eigentlich auch weiterhin Platz 2.
Ja, absolut. Ich glaube, gerade in der ersten Halbzeit aus BVB-Sicht möchte man da nicht mehr drüber sprechen. Das war gar nichts. Also da wurde es dem HSV wirklich brutal leicht gemacht. Gipfelte ja dann in dem Höhepunkt, dass Metscher dann noch den Elfmeter nicht getroffen hat. Mhm. Also es war erste Halbzeit zum Vergessen. In der zweiten Halbzeit, das gehört aber auch, glaube ich, auch zur Wahrheit dazu, hat der BVB das Spiel dominiert. Da hat der HSV, finde ich, auch eine Chance verpasst, noch mehr diese Nadelstiche zu setzen, die Konter zu setzen, gefühlt das Fußballspiel eingestellt, nur hinten drin gestanden. Und dann machst du es dann halt dem BVB auch sehr einfach, ja, dass du eben dich nicht wehrst. Und klar, die beiden Tore, die dann zum 2-2 und 3-2 geführt haben,
Ne? Die Fehler darfst du dir einfach nicht erlauben, ne?
Ja, genau. Und das hat dann vielleicht auch nochmal gezeigt, dass der HSV ja auch da ein Aufsteiger ist, vielleicht auch noch nicht so abgezockt ist, wenn du 3-0 führst, musst du es vielleicht abgezockter spielen, musst du jede Situation irgendwie auch ein bisschen an der Uhr drehen und dich cleverer anstellen. Und da wurde es dann wiederum dem BVB, glaube ich, in der zweiten Halbzeit zu einfach gemacht, das Spiel zu drehen.
Ja, das stimmt. Wenn wir mal so ein bisschen auf die Statistik gucken, das HSV die letzten 5 Spiele eigentlich gegen die direkten Mitkonkurrenten, sowohl gegen Wolfsburg als auch zu Hause gegen Köln, 4 Punkte mitgenommen. Das ist soweit in Ordnung. Gegen die Top-Teams dann allerdings halt jetzt zu Hause gegen Leipzig und Leverkusen knapp verloren. Jetzt in Dortmund knapp verloren. Und jetzt kommt ein ganz wichtiges Spiel jetzt nach der Länderspielpause zu Hause gegen den FCA, der ja jetzt auch einen leichten Abwärtstrend zu verzeichnen hat. Für den HSV wird es die nächsten Wochen auf jeden Fall noch spannend sein. Die haben noch das Nordderby unter anderem. Ein paar Punkte werden sie noch dringend holen müssen.
Absolut. Sind sicherlich auch Spiele dabei, die, wo man natürlich klarer Außenseiter ist. Aber ich finde schon, dass der HSV auch in dieser Saison oder bis zu diesem Zeitpunkt schon gezeigt hat, dass sie auch überraschen können. Wenn man nach unten guckt, Platz 12, 30 Punkte. Klar, es sind nur 6 Punkte auf Platz 16. Aber ich finde schon, dass sie mit dem besten Eindruck eigentlich machen von den Teams, die da unten noch so drin sind. Von daher würde ich schon sagen, dass der HSV auch in den nächsten Wochen noch Punkte sammelt und dann auch den Klassenerhalt endgültig perfekt macht.
Ja. Gut, dann Sebastian Kehl, Friede, Freude, Eierkuchen, Samstagabend noch sehr gut gelaunt. Und am Sonntag überschlugen sich dann so ein bisschen die Ereignisse in Dortmund, denn der BVB trennt sich von Sportdirektor Sebastian Kehl mit sofortiger Wirkung. Und es hatte sich über lange Monate eigentlich schon nach und nach angedeutet. Einige Gespräche stattgefunden, kamen wohl zu einigen Differenzen dazwischen Carsten Kramer und Lars Ricken. Und ist vielleicht auch der richtige Weg jetzt. Ich meine, Platz 2 ist soweit gesichert. Und jetzt kann der BVB eigentlich mit dann einem neuen Sportdirektor, den man ja dann am Montag, Dienstag vorgestellt hatte, dann auch schon die Kaderplanung für die kommende Saison vorantreiben.
Ja, ich glaube, das war auch der Faktor, dass man gesagt hat, okay, wir trennen uns jetzt, weil es macht keinen Sinn mehr, dann eben auch Sebastian Kehl in die Planung für die nächste Saison mit einzubeziehen. Du hast es gesagt, es hat sich, glaube ich, auch über die letzten Monate ja angedeutet. Es hat sich vielleicht schon angedeutet, als Sebastian Kehl eigentlich den Job von Lars Ricken haben wollte, dann hat den Job eben Lars Ricken bekommen. Das war ja dann auch schon mal ein Zeichen dafür, dass Kehl vielleicht nicht die Wertschätzung erhalten hat. Und für Kehl vielleicht auch eine Befreiung. Klar, er hing ja schon am BVB, das hat er ja auch oft genug gesagt, das würde ich ihm auch so abkaufen. Aber er kann sich ja diesen Job jetzt auch, den er bislang hatte, bei anderen Vereinen sicherlich auch so aussuchen. Wolfsburg, da gab es ja wohl immer mal wieder Gespräche, dass man Interesse an ihm hat. Da würde er sicherlich auch der starke Mann werden. Von daher glaube ich, ist es für Kehl auch eine Art Befreiung und die Chance dann eben auch in eine andere Position zu rutschen. Weil das muss man ja so sagen, wenn du Sportdirektor bist und du hast über dir nochmal einen Geschäftsführer Sport. Du kannst die Vorschläge machen für Spieler, aber am Ende entscheidet eben der Geschäftsführer Sport. In dem Falle Lars Ricken. Und von daher glaube ich, und wenn da dieses Zusammenspiel nicht so gut klappt, war es dann auch überfällig.
Ja, und ich glaube auch deswegen, es wurden ja auch andere Namen unter anderem mal gespielt, so ein Markus Krösche aus Frankfurt, konnte man, glaube ich, verstehen, dass er da eher auch abwinkt, ne?
Ja, also der starke Mann im Sport ist Lars Ricken. So, und natürlich brauchst du einen Sportdirektor, der sich um Themen wie Scouting, Kaderplanung und kümmert im Endeffekt. Aber wie schon gesagt, es gibt einen Entscheider, auch wenn man immer sagt, okay, alle müssen Ja sagen oder wenn einer Nein sagt, dann nicht. Aber im Endeffekt gibt einer die Linie vor und dann kannst du nicht im Prinzip zwei Alpha-Tiere zusammenstecken. Ich glaube, das geht meistens nicht gut. Von daher brauchst du schon einen selbstbewussten Sportdirektor. Ich glaube, das ist ohne Bock ja auch. Er hat ja in Elversberg auch gute Arbeit geleistet. Aber er ist sicherlich noch weit davon entfernt, jetzt den Anspruch zu haben, irgendwann mal ja, wieder eine starke Position im Verein zu haben. Von daher glaube ich, ist das jetzt ein gutes Team. Und das braucht der BVB ja auch. Ich glaube schon, dass im Kader viele Baustellen sind. So, die Spieler, die Entwicklungspotenzial haben, die hast du ja in diesem Kader eigentlich nicht mehr, wo man sagt, okay, die können wir dann in 2, 3 Jahren für 50, 60 Millionen verkaufen. Die hast du im Moment einfach nicht. Und
Muss ich
von
erstmal wieder
daher
finden,
glaube
ne?
ich, genau, richtig, ist es vielleicht ein guter Move, dann jemanden zu holen, der in Elversberg ja wirklich junge Talente geholt hat. Aber auch da ist es ein Riesensprung. Elversberg und Dortmund, du sprichst andere Spieler an. Du wirst nicht die Spieler holen, die du nach Elversberg geholt hast. Von daher, auch da, glaube ich, sollte man ein bisschen den Ball flach halten, und abwarten, was der BVB dann im Sommer, ja, auf dem Transfermarkt machen wird.
Ja, Matthias Sammer hat es als fantastische Idee deklariert. Kann man vielleicht mitgehen. Chance und Risiko zugleich für den BVB, würde ich sagen. Muss man dann mal abwarten. Es kursieren ja jetzt schon die ersten Namen. Auch im Phrasenmeer war Fisik Aslani zu Gast. Den
Ja.
hat Nils Ole Boock ja mehr oder weniger auch nach Elversberg geholt und stark dort gemacht. Wäre der BVB mit Sicherheit gut beraten, gerade im Hinblick auf den Guirassy-Abgang im Sommer, auf jeden Fall Aslani auf der Liste zu haben, auch fürs defensive Mittelfeld. Ein Zano von Mainz wird jetzt auch schon gespielt. Also es sind viele spannende Spieler auf jeden Fall, wo der BVB sich im Sommer mit Sicherheit mal auseinandersetzen könnte. Budget wird auf jeden Fall reichlich frei durch die ne, auslaufenden
Ja.
Verträge und Spieler, von denen man sich trennt. Also von daher ist da enorm viel Potenzial. Der BVB will wieder dahin zurück, wo er vor einigen Jahren war, unter der Regie von Michael Zorc unter anderem, wo sie ja, bestes Beispiel, Kagawa, Millionen umgesetzt haben, Mkhitaryan, ne? Haaland, Bellingham waren dann die Krönung. Also von daher, es wird sehr spannend und ich bin echt, ja, ich freue mich richtig drauf auf das Transferfenster bei Borussia Dortmund.
Aber ich warne ein bisschen davor, denn das sind ja wieder so typische Transfers, du hast die Namen genannt, die der BVB dann eben auch immer drin hat im Sommer. Dass du eben Spieler holst von Ligakonkurrenten, die unter dir stehen, die in ihrem Verein natürlich eine Top-Leistung gebracht haben, aber dann eben den Schritt teilweise dann auch, das muss man ja auch sagen, dann in ein Champions League-Team oder eine Mannschaft, die auch um die Meisterschaft spielt, noch nicht in der ersten oder zweiten Saison drin hat. Also dass da eben auch nochmal ein deutlicher Leistungsabfall zu sehen ist. Also wenn ich Maxi Bayer zum Beispiel, das wäre so ein Aslani-Transfer dann. Oder wenn
Genau.
ich dann eben auch Sadi Özcan, den du vor ein paar Jahren geholt hast, der in Köln ja alles überragend war, muss man ja wirklich sagen, super Sechser. Dann ist er nach Dortmund gekommen und von dem siehst du gar nichts mehr. Also da warne ich auch ein bisschen davor, jetzt zu sagen, also es ist sicherlich einfach und der BVB hat natürlich auch gute Karten, wenn du dann eben die einzelnen Topspieler der Mannschaften, die unter dir stehen, holst. Aber ich glaube, nur damit wird es nicht funktionieren, weil du hast die Namen aufgezählt, Bellingham, Haaland, Kagawa, Mkhitaryan, die haben alle nicht in der Bundesliga gespielt, sondern da musst du auch wirklich im Ausland auch ja, die passenden Spieler finden. Ja, in den letzten Jahren, das muss man ja sagen, zur aktuellen Saison Jude Bellingham das beste Beispiel. Es hat in den letzten Jahren oder in den letzten Transferfenstern oft nicht funktioniert.
Das ist Sebastian Kehl dann, glaube ich, auch am Ende so ein bisschen auf die Füße gefallen und zum Verhängnis geworden, dass gerade die Transfers in diesem Sommer, ne, sei es Chukwuemeka noch gewesen, Bellingham jetzt, alle jetzt nach 27 Spieltagen nicht ansatzweise das eigentlich gezeigt haben, für das man sie geholt hat auch, ne? Ja, Bayer hast du angesprochen, da hatte ich auch, wo er nach Dortmund gegangen ist, schon meine Bedenken. Kommt er ja jetzt auch erst mehr oder weniger im zweiten Jahr, ist es jetzt, glaube ich, ne? Ist nicht das erste, genau. Da hätte ich ihn auch lieber noch woanders gesehen als Zwischenschritt. Aber es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, was die Dortmunder Personalsituation angeht in den kommenden Wochen. Sören, ein Spiel, was wir am Sonntag relativ kurz halten können. Die Freiburger gewinnen nach Rückstand durch einen Doppelpack von Igor Matanovic, ehemaliger Paulianer-Spieler, hat sich ja bei den Toren noch nicht großartig gefreut. Pauli war 1-0 in Führung, eigentlich auch nicht so schlecht gespielt. Die Freiburger ja bekanntlich auswärts auch nicht offensiv auswärts so stark. Am Ende schon Dämpfer, ne? Dass da noch nicht mal ein Punkt mitgenommen werden konnte.
Ja, das glaube ich auch. Gerade wenn du 1-0 führst, wenn man so auch auf die zweite Halbzeit guckt, das war dann auch nichts mehr. Dann hast du schon versucht, dann auch irgendwie die Führung über die Zeit zu bringen. Und das reicht dann mittlerweile gegen Freiburg auch nicht mehr, wenn du nur gut verteidigst, weil die Freiburger, finde ich auch, das ist auch eine Weiterentwicklung jetzt generell in Freiburg, am Standort Freiburg, die früher ja wirklich für ja, Offensivspektakel und so ja, bekannt waren. Mittlerweile gewinnen sie die Spiele und du fragst dich hinterher, warum hat Freiburg eigentlich gewonnen? Weil so einen guten Fußball haben sie nicht gespielt. Klar, wie sie waren gerade in der zweiten Halbzeit auch die bessere Mannschaft, aber es war jetzt nicht so, dass es ein Offensivfeuerwerk war. Also, aber am Ende holen sie die Punkte, stehen ja jetzt auch wieder, glaube ich, ganz ordentlich in der Tabelle auf Platz 8 mit 37 Punkten. Das ist, glaube ich, völlig okay in dieser Saison. Aber klar, aus St. Pauli-Sicht war es auf jeden Fall eine große Chance, zumindest einen Punkt zu holen.
Ja, und durch den Sieg rücken die Freiburger den Frankfurtern ziemlich nah auf die Pelle. Ein Punkt trennt die beiden nur noch, Platz 7 und 8. Ja, und ja, jährlich grüßt das Murmeltier. Die Frankfurter verlieren in Mainz das prestigeträchtige Rhein-Main-Derby. Am Ende muss man auch sagen, verdient. Ganz starker Auftritt der Mainzer. Jetzt unter Urs Fischer weiterhin 5 Spiele ungeschlagen in Folge, die Mainzer. Und ganz stark aufgespielt hat Paul Nebel, der extrem von dem Ausfall von Nadim Amiri profitiert.
Ja, total. Das muss man wirklich festhalten. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich glaube, Paul Nebel war jetzt in den letzten Wochen nicht unbedingt der Spieler, der in Mainz hervorgestochen ist. Aber ich glaube, das war eben die Chance, dass durch die Verletzung von Amiri er jetzt reinrückt. Er macht es wirklich gut, gerade auch auf der Position, wo er ein bisschen mehr Freiheiten hat. Ist mittlerweile ja auch echt ein Unterschiedsspieler für die Mainzer. Und das brauchen sie. Aber du hast es richtig gesagt. Ich glaube, die Eintracht. Boah, was war das wieder für ein Auftritt? 1-0 in Rückstand, klar, dann in der ersten Halbzeit noch das 1-1 gemacht, aber mit Blick auf die zweite Halbzeit, ich glaube 70-30 war dann der Ballbesitz. Sie hatten schon viel Ballbesitz, aber ideenlos, also wirklich
Genau.
ideenlos. Ich kann mich an das Spiel gegen Heidenheim erinnern, wo sie sich auch auf Krampf da irgendwie noch das Tor dann geschossen haben. Aber im Endeffekt auch jetzt gegen Mainz, trotz mehr Ballbesitz, also ich sehe im Moment wirklich noch keine Weiterentwicklung. Hättest du ein Unentschieden geholt, okay, hätte man es vielleicht noch ein bisschen schönreden können. Aber am Ende, ja, verlierst du dann dieses Spiel. Ja, wie gesagt, ideenlos, keine Weiterentwicklung. Und ich glaube auch, dass gerade Markus Kröschel sich von dem Trainerwechsel mehr erhofft hatte. Weil, wenn man ehrlich ist, ich sehe keinen Unterschied. Wenn ich vorsichtig bin, würde ich sogar sagen, eher ein Rückschritt als unter Dino Toppmöller.
Defensiv zumindest weitestgehend erstmal wieder ein bisschen stabilisiert jetzt die letzten Spiele, ne? Ja, die Auswärtsschwäche zu erkennen, 2 Punkte aus 4 Spielen ist jetzt unbedingt auch nicht so das Beste, was man da machen konnte. Aber du hast es angesprochen, gerade der Offensivoutput ist momentan katastrophal. Die Fans haben sich deutlich mehr Offensivspektakel wieder erhofft unter Riera, aber der setzt halt mehr auf Sicherheit. Ja, die 70% Ballbesitz kommen natürlich dadurch zustande. Zwar spielen die Frankfurter jetzt keine Rückpässe mehr zum Torwart, wie es noch vor Rieras Zeit war. Allerdings dann halt spielt sich viel im Mittelfeld ab und es wird selten mal dann der Pass in die Tiefe gesucht oder mal einzelne Offensivakzente gesucht, wenig Abschlüsse. Also ist ausbaufähig und dann bringt sich Herrera natürlich noch mit seinen Interviews und seinen Gesten ja auch immer mehr selber dann ein bisschen in die Kritik, ne? Angefangen bei den Sätzen von wegen, dass der Unterschied zwischen 5 und 10 Millionen Spielern oder ich sehe die Lücken, die Spieler nicht sehen, da kann ich dann auch nichts dran ändern, so nach dem Motto. Sind auf jeden Fall klare Aussagen. Es gibt Spieler, die das mit Sicherheit als Motivation nehmen, aber in der heutigen Zeit, das muss man ja auch sehen, kommt das bei der Mehrheit der Spieler überhaupt nicht gut an und wir wissen, wie schnell es gehen kann. Am Ende ist der Trainer immer die ärmste Sau und ich weiß nicht, ob das über die Saison hinaus auch so weitergehen wird in Frankfurt.
Ja, und dann kommt es natürlich auch darauf an, in welchem Standing bist du Trainer und kannst solche Aussagen treffen. Ich glaube, wenn du schon dreimal die Champions League gewonnen hast, nicht nur als Spieler, sondern eben gerade auch als Trainer, so oder vielleicht mal in der Premier League gearbeitet hast, okay, dann kannst du sowas vielleicht sagen, aber die Fallhöhe auch da ist riesig. Vielleicht auch ein Problem einfach, wenn du auf die Tabelle guckst, denke ich mal, können wir auch ehrlich sein, Platz 7 oder 8, also eins von beiden wird's für die Eintracht, Freiburg ist ein Punkt dahinter, so aber auf Platz 6 geht nichts mehr und im Prinzip runterfallen auf 9 wirst du auch nicht mehr. Also die Saison ist im Prinzip gegessen. So, und dann geht es eigentlich darum, dass du vielleicht auch als Trainer einfach jetzt auch mal mutig bist und versuch wirklich deinen Stil durchzubringen. Damit man wirklich eine Weiterentwicklung sieht, auch im Offensiv. Und die Vorschusslorbeeren waren ja auch hoch und das war ja auch nicht ohne Grund, dass Markus Krösche diesen Trainer ausgesucht hat. Aber da fehlt mir dann vielleicht vor allen Dingen auf dem Platz der Mut, nicht nur in Pressekonferenzen, wo du dann eben 1000 Aussagen triffst, sondern da muss man eine Weiterentwicklung sehen auf dem Platz, weil im Prinzip beginnt ja jetzt schon die Vorbereitung auf die neue Saison, weil die Saison jetzt kannst du abhaken, entweder Platz 7 oder 8 wird's. So, aber da musst du schon jetzt auch mal mutige Entscheidungen treffen mit Blick auf die kommende Saison, gerade auch was die Aufstellung vielleicht betrifft, Spielerauswahl, vielleicht packst du mal einen Jungen rein, wo du weißt, okay, der kann uns nächste Saison helfen, aber ich glaube, da fehlt einfach was und klar, wenn es ganz blöd läuft, also wenn jetzt auch die Sieger ausbleiben, kann ich mir auch vorstellen, dass die Zeit dann auch relativ schnell vorbei ist.
Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Gut, Sören, dann lass noch mit einer Mannschaft weitermachen, wo der Trainer in den letzten Wochen auch immer mehr in die Kritik gerät. Da deutet auch viel darauf hin, dass sich da zumindest am Saisonende dann wahrscheinlich wieder, ja, auch wenn er jetzt erst übernommen hat, die Wege wieder trennen würden. Die Rede ist von Kasper Juhlmann in Leverkusen. Es sah nach der ersten Halbzeit eigentlich nach einem ziemlich souveränen, cleveren, abgebrühten Ausdruck der Werkself aufführten da relativ souverän mit 2-0 gegen Heidenheim und am Ende heißt es dann 3-3 im Hinblick auf die unter anderem schwächelnde Konkurrenz der Leverkusener. Ja. 2 verschenkte Punkte für Leverkusen und bei Heidenheim muss man sagen, ein wirkliches Aufgeben gibt es unter Frank Schmidt, glaube ich, niemals, nur bis zu einem gewissen Punkt und den Punkt haben sie sich an diesem Wochenende mehr als verdient.
Ja, mehr als verdient und ich finde, genauso muss es sein. Frank Schmidt hat vor ein paar Wochen gesagt, okay, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass wir in der Bundesliga bleiben, aber wir wollen uns vernünftig verabschieden. Und das machen sie. Das muss man wirklich sagen. Das ist vielleicht das, was man auf jeden Fall vorher herausheben muss. Sie geben nicht auf, sie ergeben sich nicht. Also man hätte dann auch nach dem 2-0 sicherlich schon erwarten können, okay, jetzt bringt Leverkusen das Spiel mit einem höheren Ergebnis über die Bühne. Haben sie nicht. Und das spricht ja dann auch schon eine deutliche Sprache mit Blick auf die Leistung von Leverkusen. Ich habe es in den letzten Wochen schon gesagt, auch unter Kasper Jöhmann, ich sehe null Weiterentwicklung. Klar, du hast diese Saison vielleicht so ein bisschen als Übergang ausgerufen, aber ich sehe nichts, wofür Bayer Leverkusen steht. Ich sehe weder herausragenden Offensivfußball, noch sehe ich Stabilität in der Defensive. Wenn ich jetzt natürlich schon höre, dass Simon Rolfes sagt, nächste Saison wird auch eine Übergangssaison, dann weiß man natürlich schon, worauf es hinausläuft. Dann rechnet man sicherlich jetzt auch schon mal damit, dass man die Champions League nicht erreicht. Das sieht ja auch im Moment nicht danach aus. Tja, und was machst du dann? Ja, und wenn man sich eben auch an den Vorgaben messen lassen muss, muss man auch klar sagen, dass der Anfang der Saison der Fehler mit Erik ten Hag nicht gut gemacht wurde mit Kasper Jürmann. Okay, er hat Stabilität reingebracht, aber im Endeffekt wird es auf Conference League Platz, vielleicht Europa League Platz hinauslaufen. Das kann auch nicht das Ziel sein. Und wie gesagt, ich sehe auch, wenn du viele junge Spieler hast, keine Weiterentwicklung. Und von daher kann ich mir auch da gut vorstellen, dass Simon Rolfes vielleicht dann eben auch, um seine Position so ein bisschen zu schützen, weil ihn muss man sicherlich auch mit in die Kritik reinnehmen, wenn man Spielerverpflichtungen nimmt. Auch ein Kwanzaa hat mich diese Saison überhaupt noch nicht großartig überzeugt, der ja der große Anker in der Innenverteidigung sein sollte. Jetzt rettet man sich so ein bisschen damit, dass Robert Andrich als Innenverteidiger spielt. Was ja auch eigentlich verrückt ist, wenn man schaut, wer auf der Bank sitzt und ja, als Innenverteidiger theoretisch zur Verfügung stehen würde. Also viele Baustellen, und da muss man Simon Rolfes sicherlich auch mit reinnehmen in die Kritik. Aber wenn er jetzt schon sagt, nächste Saison wird auch ein Übergang, dann weiß man ja schon, worauf es hinauslaufen wird.
Zu Robert Andrich noch, also du entraubst Robert Andrich seiner
Ja,
kompletten
total.
Stärken in der Innenverteidigung. Ich
Ja.
meine, in der Dreierkette zentral, vermeintlich so als freier Spieler, kannst du mal ein Spiel machen, aber du hast jetzt auch gegen Heidenheim ganz klar gesehen, Robert Andrich hat nicht die Wendigkeit, nicht die
Nee.
Spritzigkeit als Innenverteidiger, auch jetzt wieder den Elfmeter verschuldet, auch letzte Woche ganz unglückliche Situationen dabei gehabt. Also, den musst du auf jeden Fall wieder vor die Abwehr ziehen, wieder auf seine etatmäßige Position im Mittelfeld stellen, wo er der Mannschaft mit Sicherheit deutlich mehr weiterhilft als in der Innenverteidigung. Du hast ja auch noch angesprochen, dass mögliche Alternativen noch mit auf der Bank sitzen, ne? Also von daher, es wird auf jeden Fall, oder ich gehe stark davon aus, am Ende der Saison auf die Europa League hinauslaufen. Und dann muss man halt schauen, ja, welche Spieler man dann halt mit, ja, nächstes Jahr nur Europa League nach Leverkusen locken kann oder wird.
Ja.
Mit der Champions League würde es halt, gehe ich davon aus, nichts werden. Es sei denn, die Werkself kriegt da wirklich noch ein Run die letzten 7 Spiele. Aber ja, es wird in Leverkusen
Ja,
weiter
sie werden
spannend
auch
bleiben.
Probleme haben, sicherlich im Sommer. Ich kann mir vorstellen, dass ein Grimaldo definitiv nicht zu halten sein wird. Eigentlich wollte er sicherlich auch schon im letzten Sommer weg. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Tabsoba ist in England extrem gefragt. So, natürlich kannst du damit Geld machen, aber mit Europa League, da wirst du jetzt nicht die besten Spieler bekommen international, wenn du dich gegen die Konkurrenten durchsetzen musst. Dann läuft es wieder auf junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler hinaus. Und dann wird es auch relativ schwierig, vor der Saison zu sagen, okay, wir wollen um Platz 2 mitspielen. Also das muss man wirklich sagen. Und die Europa League Belastung hat auch in den letzten Jahren immer gezeigt, auch in Leverkusen, dass es eher eine Belastung ist als ein Highlight in der Saison.
Ja, und hinzu kommt ja auch noch, durch die Verkäufe in den letzten Jahren hat sich natürlich auf dem Konto in Leverkusen einiges auch angesammelt. Das weiß natürlich ja, die Konkurrenz, und da wirst du auch für junge entwicklungsfähige Spieler dann auch mal ein paar Millionen mehr auf den Tisch legen müssen als, ne, als sonst üblich vielleicht. Okay, dann würde ich vorschlagen, Sören, kommen wir, was haben wir noch zum, den VfB haben wir noch. Der in Augsburg kurzen Prozess macht, 5-2. Dennis Undaf on fire, 6. Spiel in Folge getroffen. Jetzt an diesem Wochenende auch wieder 2 Tore, 1 Assist, spielt grandios auf. Allgemein die ganzen deutschen Nationalspieler um Chris Führig und Mittelstädt sowie auch Angelo Stiller. Ganz starker Auftritt. Und ja, FCA eigentlich chancenlos gewesen. Zur Halbzeit war die Partie eigentlich schon entschieden, 3 zu 0. FCA ein bisschen Ergebniskosmetik in der zweiten Halbzeit betrieben. Aber am Ende, ja, rutscht der VfB durch den Sieg auf Platz 3 und ist ja top, was das
Voll drin.
voll drin in
Voll
die
drin in der
Champions League
Champions
Plätze.
League Verlosung, muss man klar sagen. Die Augsburger, ich glaube, das sieht man jetzt, das hat man in den letzten Spielen jetzt gesehen gegen Stuttgart, Dortmund und Leipzig. Sie sind weit davon entfernt, wirklich dann auch mal gegen solche Gegner zu überraschen. Sie müssen die Punkte gegen direkte Konkurrenten holen, wie sie es ja in den Wochen davor gemacht haben. Und von daher glaube ich, nach der Länderspielpause, wichtiges Spiel gegen den HSV. Dann hast du wieder ja, drei vermeintlich schwierige Aufgaben und dann Anfang Mai gegen Bremen. Also sie müssen noch ein paar Punkte holen, das glaube ich schon. Das werden sie auch machen. Aber du hast wirklich jetzt auch gegen den VfB gesehen, das prallen teilweise Qualitätswelten aufeinander. Und dann passieren solche Ergebnisse, aber du hast es Dennis Undaf hervorgehoben. Der Junge muss spielen in Amerika als unsere Nummer 9. Andernfalls sehe ich schwarz für die deutsche Nationalmannschaft.
Ich bin echt mal gespannt. Wir können ja mal einmal ganz kurz jetzt, wir nehmen am Donnerstag auf, sprich morgens das Spiel in der Schweiz. Ich bin echt mal gespannt, ob Julian Nagelsmann ihn direkt von der Leine loslässt oder ob er doch auf Kai Havertz erstmal setzt. Also ein Spiel muss Dennis Undaf spielen.
Gehe ich auch von aus, aber ich kann mir vorstellen, dass gerade dann eben gegen die Schweiz, da jetzt mal mit der, ja, mit der Option starten wird, dass Havertz die Neun spielt. Ich denke mal, sonst hätte er ihn ja auch nicht nominiert. Und ich glaube, ein Havertz ist, wenn man den direkten Vergleich nimmt, sicherlich in der Gunst da noch vor Dennis Undaf. Daran müssen wir uns leider gewöhnen. Aber Undaf wird sicherlich dann im zweiten Spiel seine Minuten bekommen. Und er wird seine Chance nutzen. Also da bin ich mir relativ sicher. Wenn er spielt, dann gibt er alles für Deutschland. Das ist das einzig Positive, was man, glaube ich, auch als Fan der Nationalmannschaft mitnehmen kann, dass du so einen Jungen auf der Bank hast, wenn der reinkommt, der fackelt alles ab, haut alles raus. Und genau das tut der Mannschaft, glaube ich, auch ganz gut.
Sehr gut. Und dann haben wir noch ein Spiel vom Freitagabend und da setzt RB Leipzig ein fettes Ausrufezeichen im Kampf um die Champions League-Plätze gegen den direkten Konkurrenten aus Hoffenheim. Heißt es am Ende für mich als, ich spreche jetzt nicht aus, ziemlich deutlichen 5:0 Heimsieg. Damit rutschen die Leipziger an der TSG vorbei auf Platz 4 und ja, haben für die letzten 7 Spiele alles in der eigenen Hand, das dieses Jahr ausgerufene Ziel Champions League dann doch noch zu erreichen. Bei der TSG mache ich mir so ein bisschen Sorgen, nur einen Sieg aus den letzten 5 Spielen. Wenn ich auf die Punkteausbeute der Hoffenheimer allgemein gucke, mit 50 Punkten und Platz 7, 38 Punkte, also den internationalen Wettbewerb kann die TSG für nächste Saison auf jeden Fall planen. Ob es dann am Ende für Platz 4 reicht oder es doch in die Europa League geht, warten wir dann mal ab, wie die nächsten Wochen dann laufen.
Das ist genau die Frage, wie man es dann auch in Hoffenheim vielleicht am Saisonende sprachlich verpackt. Also klar, nach einer Horrorsaison kannst du sagen, okay, wow, wir haben jetzt ins internationale Geschäft geschafft. Auf der anderen Seite ist die Chance, in dieser Saison in die Champions League zu kommen, vielleicht gar nicht mal so gering.
Richtig.
Und dementsprechend sind solche Ergebnisse dann natürlich brutal. Aber wie gesagt, die Chance ist noch da. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Leipziger noch die ein oder anderen Punkte abgeben. Aber Hoffenheim muss jetzt punkten. Und gerade dann eben nach der Länderspielpause gegen Mainz, das sind die Spiele,
Undankbar.
die du dann eben gewinnen musst, ne?
Gegen Mainz wird momentan auch nicht wirklich jeder spielen,
Ja.
aber allgemein sage ich jetzt mal, ja, du musst nach Augsburg, hast dann noch zu Hause Bremen und den BVB, ja, musst nach Hamburg. Es wird spannend, es wird am Ende wahrscheinlich nur ein, zwei Punkte entscheiden, die um ja, die Champions League-Hymne oder die Europa League-Cup-Hymne dann entscheiden werden, ne? Schauen wir mal. Gut, Sören, dann sind wir, was die Erstliga angeht, soweit durch. Und dann würde ich vorschlagen, ach nein, bevor
Ja,
wir
ein
noch
Spiel haben wir
ein Spiel
noch,
noch, da
ein Spiel.
fehlt ja auch heute jemand. Da
Unser
können wir es aber auch
Experte.
kurz machen. Die Bayern gewinnen ihr Heimspiel relativ souverän. Dosenöffner kurz vor der Pause mit dem Doppelpack von Olise und Gnabry am Ende mit 4:0. Glanzlos und ja, Pflichtsieg.
Ja, hat Union Berlin eigentlich an dem Fußballspiel teilgenommen? Ich glaube nicht so wirklich. Von daher glaube ich auch in der Höhe absolut verdient. Klar, solche Spiele musst du dann auch ziehen. Gerade wenn du in der Tabelle relativ safe bist. Gerade zu Hause war es ein sehr, sehr solider und guter Auftritt der Bayern.
Ja, denke ich auch, denke ich auch. Ja, ein bisschen unglücklich natürlich, kam jetzt die Nationalmannschaft noch mit dazu. Pavlovic fällt aus, Probleme mit dem Hüftbeuger, da weiß man noch nicht, wie viele Wochen es werden am Ende, wie lange er ausfällt. Dann für mich Serge Gnabry, die letzten Wochen wirklich in bestechender Form. Man hörte ja jetzt schon bei Julian Nagelsmann so ein bisschen raus, dass die erste Elf eigentlich schon weitestgehend steht, bis auf drei, vier Positionen, unter anderem dann die rechte Seite, wo sich Gnabry wahrscheinlich dann ein enges Duell mit Leroy Sané ja, leisten wird. Mal schauen, wer da dann am Ende die Nase vorne hat. Und am Ende haben wir noch Olise, ploppte heute was auf. 200 Millionen Angebot hat der FC Liverpool vor, den Bayern rüberzuschieben. Da wird ja jetzt auch einiges an Geld frei, nachdem Mo Salah seinen Abschied da in Liverpool bekannt gegeben hat. Die Bayern sitzen am längeren Hebel, es gibt keine Ausstiegsklausel, wollen ja eher sogar noch mit Ulisse verlängern. Fühlt sich in München pudelwohl, aber mich würde da auch mal interessieren, wie Max Eberl reagiert, wenn da wirklich dann das Telefon klingelt und da wirklich die Zahl 200 plus oder wie.
Kannst du nicht ablehnen.
Kann man eigentlich auch als FC Bayern definitiv nicht ablegen, und die Premier League ist ja immer noch bekanntlich, ja, die Liga der Auserwählten, ne?
Ja.
Gut, die Liga der Auserwählten, Sören. Blicken wir in die zweite Liga.
Da sind wir ein bisschen weit weg von 200 Millionen, würde ich sagen. Ja, ein kleiner Flug über die zweite Liga, Freitagabend. Das heiße Derby Hannover gegen Braunschweig. Ja, sehr, sehr wichtiger und knapper 1-0-Sieg für 96, die damit ja nach wie vor mit im Aufstiegsrennen mit drin sind. Jetzt 49 Punkte. 2 Punkte entfernt von Platz 3 bzw. Platz 2, je nach Torverhältnis. Dann die, dann haben wir noch Paderborn, die auch noch.
Kann ich mal ganz kurz, und da finde ich ganz interessant, kam mir jetzt gestern, glaube ich, nach 3 Monaten trennt sich da Hannover auch schon wieder von Jörg Schmadtke. Ich hatte kurzzeitig am Sonntag, nachdem in Dortmund Kehl auf einmal entlassen wurde und Schmadtke zeitgleich, habe ich gedacht, das kann Dortmund jetzt nicht ernst meinen, aber es ist ja dann doch nicht dazu gekommen, aber auch schon überraschend, ne?
Überraschend, und so wie ich das jetzt auch teilweise gelesen habe, soll Schmadtke wohl, nachdem Hannover ja ein paar Punkte hat liegen lassen, intern gefordert haben, Christian Titz zu entlassen. Das hat dann wohl zu einem kleinen Machtkampf auch mit dem Aufsichtsrat geführt, an dem Ende dann wohl Schmadtke der Verlierer war und dementsprechend sein Amt niedergelegt hat. Klar, also er ist natürlich auch eine absolut streitbare Figur. Da konnte ich mir zum Beispiel direkt vorstellen, dass er es mit seinem alten Weggefährten Dieter Hecking Wolfsburg auf Vordermann bringt. Also da ist sicher, den werden wir sicherlich nochmal irgendwo sehen. Aber nach 3 Monaten, das ist schon verrückt, und das ist auch ein Zeichen. Zum Glück, glaube ich, finde ich, bei Hannover, dass man eben dann, wenn es die Geschichte stimmt, dass man Christian Tritz vertraut. Ja. Weil ich meine, wir beide sagen das gefühlt jede Woche, wenn wir über die zweite Liga sprechen, Hannover 96 spielerisch mit das Beste, wirklich, in dieser Liga. Und das liegt eben am Trainer, und das Hannover, klar, sie haben lassen halt dann auch wirklich teilweise Punkte liegen, wo man denkt, genau, aber sie sind noch dran. Und solange man eben 2 Punkte Rückstand hat, glaube ich, wäre es auch fatal, da den Trainer rauszuwerfen.
Ja, von Platz 5 auf Platz 1, ne, sind 3 Punkte, also die nächsten 7 Wochen, da können wir uns wirklich wahrscheinlich wöchentlich auf wechselnde Tabellenkonstellationen freuen. Ja. Ne? Aber mach gerne weiter.
Genau, und dann springen wir auf den Samstag. Paderborn und Elversberg bleiben auch noch oben dran. Paderborn mit einem 2-1 Heimsieg gegen Dresden, Elversberg mit 3-1 gegen Bielefeld. Da bin ich mal gespannt in Elversberg, ja, wie es da weitergeht. Ob es wirklich auch Einfluss hat auf die Leistung, dass eben der erfolgreiche Manager gegangen ist. Da bin
Glaube ich
gespannt.
Überhaupt nicht, Sören. Kann ich mir in keinster Weise vorstellen. Sie haben jetzt so einen Lauf letztes Jahr ja auch schon erst kurz vor Ende gescheitert. Also die werden alles dran setzen, das auch ohne Burg dann zu schaffen.
Ja, also es wird sich für Elversberg generell, glaube ich, auch in den nächsten 2 Wochen so ein bisschen, beziehungsweise in den nächsten 2 Spielen so ein bisschen entscheiden nach der Länderspielpause. Auswärts in Hannover und dann darauf die Woche zu Hause gegen Schalke. Also das sind 2 Spiele gegen direkte Duelle. Ich denke mal, ja, wenn du da deine Punkte holst, beziehungsweise nicht holst, also es kann sich relativ schnell entscheiden, auch wenn alles eng beisammen ist, aber wenn du gegen die direkten Konkurrenten vielleicht verlierst, verlierst du vielleicht auch so ein bisschen den Glauben. Also es ist ganz, ganz eng da oben. Das macht die zweite Liga ja aus. Aber die beiden Spiele werden für Elversberg natürlich auch brutal wichtig sein.
Also ich glaube, gerade das Spiel gegen Hannover wird, was das Fußballerische angeht, die beiden mit Abstand spielstärksten Mannschaften aufeinandertreffen. Da können wir uns, glaube ich, auch ein richtig gutes Spiel freuen. Und gegen Schalke wird Elversberg mit Sicherheit die Rolle des vermeintlichen Underdogs gerne annehmen. Und spielerisch waren die Schalker jetzt am Wochenende auch nicht so stark in Darmstadt beim 1-1.
Ja, das stimmt. Also Schalke, die Situation ist das größte Fragezeichen. Klar, sie sind nach wie vor Tabellenführer, aber gefühlt hat man in jedem Spiel den Eindruck, dass das auch kippen kann. Also dass wirklich auch, okay, sie holen dann noch die Punkte, sie holen da mal einen Punkt, da mal einen Dreier. Noch wirkt das alles stabil, aber ich bin wirklich gespannt dann auch, wenn du halt jetzt wirklich mal ein, zwei Spiele hintereinander verlieren solltest, dann rutschst du da oben vielleicht mal raus für eine Woche. Klar, es geht alles ganz schnell, aber wie stabil dann eben dieses ganze Fundament ist, weil die Chance ist einfach riesengroß nach der Hinrunde aufzusteigen. Und klar, vielleicht kommt jetzt auch die Länderspielpause zum richtigen Zeitpunkt für Schalke, dass man da ein paar Stellschrauben dreht. Aber so ganz
Ich weiß
überzeugt
nicht.
davon bin ich noch nicht, dass sie wirklich auf eins oder zwei dann durchs Ziel gehen.
Vor allem mit Hinblick auf, wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die bevorstehenden Länderspiele, ist ja unter anderem auch Bosnien aktiv. Da sind ja auch zwei ganz, ganz wichtige Schalker mit im Aufgebot. Da wird mit Sicherheit auch die Daumen gedrückt werden, dass da alles verletzungsfrei über die Bühne geht. Hoffentlich auch noch erfolgreich, damit die beiden dann auch mit Rückenwind zurückkommen. Aber auch da, ne, hängt viel davon ab. Dann
Ja,
aber ein ziemlich überzeugenden
Tabellenkeller.
ziemlich überzeugender Auftritt der Nürnberger.
Ja,
Die haben
stimmt.
ordentlich Luft verschafft. Miro Klose mit dem 13-0 gegen Lautern, die ja einen ziemlich enttäuschenden Auftritt hingelegt haben. Ist die Saison eigentlich auch so mehr oder weniger jetzt zum Austrudeln gedacht auf Platz 7? Nach oben, nach unten geht nichts mehr. Ich würde gerne noch das Fortuna-Spiel gegen die Hertha mit reinnehmen, Sören. 5-2 heißt es am Ende. Ja, schon zur Halbzeit lag die Fortuna mit 1-4 hinten, zwei Tore ab der 45. Minute noch bekommen. Da war natürlich der Knockout eigentlich schon in der ersten Halbzeit für die Fortuna, erste Heimniederlage seit Dezember. Und für die Hertha ist es, glaube ich, nach dem Sieg wirklich jetzt so die allerletzte Chance. Also da muss jetzt die letzten 7 Spiele alles perfekt laufen, du darfst dir keinen Punktverlust mehr erlauben. Jetzt mit 44 Punkten, das sind 7 Punkte auf 3, beziehungsweise Platz 2. Boah, also wenn sie es jetzt nicht endlich schaffen, da
Ja.
durchzuziehen.
Also sie müssen, glaube ich auch, also sie dürfen kein Spiel mehr verlieren.
Nein.
Ich glaube, das ist ganz klar. Es ist die letzte Chance, gerade auch was so die Stimmung sagt, okay, jetzt schenken wir die Saison noch nicht ab. Gerade nach so einem Spiel, glaube ich, hast du
Ja.
schon noch mal das Gefühl, okay, wenn wir so durchziehen, vielleicht ist noch was möglich, wir spielen die Saison zu Ende, aber sobald eine Niederlage oder du führst 2-1, kriegst in der 90. das 2-2, so ein Downer, dann, ich glaube, dann ist der Stecker raus. Aber wenn du so durchziehst, klar, die Hoffnung ist dann noch da, aber sie dürfen sich keinen Rückschritt mehr leisten.
Und so, ich habe jetzt hier die 7 Spiele. Okay, du hast jetzt kein einziges Top-Team mehr aus dem oberen Tabellendrittel. Du musst jetzt nach
Nach
Dresden, die wieder
Dresden,
erstarkt
ja.
sind. Und dann hast du Lautern, Braunschweig, Kiel, Magdeburg, Fürth und Bielefeld. Das sind als Gegner für Hertha eigentlich
Ja.
alles Spiele, wo du als Favorit sowieso reingehst und die du alle ziehen musst,
Ja, nur das
solltest.
Problem ist, für die anderen Mannschaften, gerade wenn ich dann eben die Mannschaften, die unten stehen,
Ja.
nehme, die müssen halt auch noch Fußball spielen,
Ja.
um in der Liga zu bleiben. Also das sind dann eben halt Duelle. Klar, vom Namen her sind das Spiele, die du ziehen kannst, aber die anderen Mannschaften müssen halt auch noch was tun. Und dementsprechend, ich finde jetzt gerade nach der Länderspielpause, das Spiel dann gegen Dresden, die ja dann auch noch nicht ganz so sicher sind, nur einen Punkt Rückstand haben auf Platz 16, da zeigt sich, glaube ich, dann schon. Also ob es jetzt noch was wird oder nicht.
Ja, richtig, genau. Ja, und dann haben wir noch den VfL Sören.
Ja, auch da wildes Spiel. Erste Halbzeit, auch da ein munteres Hin und Her, sage ich mal, mit einem 1-2 in die Kabine gegangen. Dann zweiten Halbzeit gelb-rot bekommen, machst dann trotzdem das 2-2. Kurz danach fällt dann das 3-2 für Kiel. Ja, ich habe den Eindruck auch in den letzten Wochen, dass so der letzte Punch einfach auch in der Mannschaft fehlt. Wirklich die Spiele dann auch über 90 Minuten durchzuziehen. Hängt vielleicht dann auch so ein bisschen an der Tabellensituation. Klar kann man sagen, okay, es sind nur, wie viel sind es, 2, 5 Punkte auf Platz 16. Aber man hat schon das Gefühl, auch so, wenn man die Stimmen nach dem Spiel hört, die Spieler sind enttäuscht, aber es ist jetzt nicht so dramatisch, dass viele schon, ja, vielleicht nicht mehr ganz so bei der Sache sind. Also das Gefühl habe ich schon, dass man die Saison jetzt auch so ein bisschen abhakt. Du stehst auf Platz 10, du holst noch ein paar Punkte, aber es wird nichts mehr passieren. Und das war jetzt auch gegen Kiel so, die dieses Spiel halt auch wirklich gewinnen mussten, wenn man sich die Tabelle anguckt. Ja, war das ein Spiel, was du dann eben halt so zu Hause dir vielleicht nicht leisten kannst, aber es passt perfekt zu dieser Situation.
Ja, das stimmt. Für Kiel auch drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Verbleib in der zweiten Liga. So. Und dann haben wir jetzt noch, was bevorsteht am Freitag, haben wir noch die Quali-Spiele für die WM. Und da geht es für ein paar Teams aus Europa noch um einiges. Und zwar haben wir da unter anderem die Türkei heute am Freitagabend. Die empfängt Rumänien um 18 Uhr. Heimspiel starten die Türken. Türkei Favorit für dich?
Ja, würde ich schon sagen. Also das muss, glaube ich, auch der Anspruch sein, der Türken dann gegen Rumänien zu gewinnen. Von da würde ich schon die Favoritenrolle in die Türkei schieben.
Und dann haben wir ja, vielleicht das ausgeglichenste Spiel zwischen den Walisern und Bosnien mit Edin Dzeko.
Da geht es auf jeden Fall zur Sache. Das ist beides sicherlich Fanlager, die du gerne auch bei einer Weltmeisterschaft dabei haben möchtest. Ja, ich würde schon mit den Bosniern gehen. Ich glaube gerade, dass sie zu Hause schon auch richtig Gas geben können. Sie haben, das muss man ja auch wirklich sagen, einige Topspieler in den Reihen. Da würde ich vielleicht ein 60-40 auf
Für
Bosnien gehen.
Bosnien gehen. Ja, und dann das Spiel, was alles überstrahlt. Gennaro Gattuso hat es nett formuliert. Ich trage das ganze Land auf meinen Schultern. Die Italiener heute zu Hause gegen Nordirland. Also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Die Daumen sind definitiv gedrückt. Italien muss mal wieder bei einer Weltmeisterschaft mit dabei sein. Da gehören sie für mich auch hin. Von daher, ja, definitiv Daumen sind gedrückt für meine italienischen Freunde. Also, ja, es muss einfach.
Ja, ich glaube, Italien gehört zu einer Weltmeisterschaft. Sie werden sicherlich nicht nur in Italien viele Leute haben, die die Daumen drücken. Ich meine, wir mögen nicht nur die Serie A, sondern eben gerade auch das italienische Lebensgefühl, das italienische Essen. Das spielt alles mit rein, warum wir heute Abend die Daumen drücken werden. Aber Italien auf jeden Fall, die müssen mit zur WM.
Genau. Gut, und dann werden wir in der kommenden Folge wahrscheinlich da mal zurückblicken, wer es dann letztendlich geschafft hat und sich qualifiziert hat für die WM. Wahrscheinlich dann auch wieder mit der Unterstützung von Fabi. Ich hoffe, wir haben den heute weitestgehend gut vertreten, haben das ganz gut gemacht. Letzte Woche hatte ich ja, glaube ich, auch zu zweit eine gute Stunde. Hat
Ja.
Spaß gemacht auf jeden Fall. Jetzt haben wir ein Wochenende, wo wir uns eigentlich relativ entspannt ja, die Füße hochlegen können. Ist ja nichts großartig an Fußball.
Das stimmt.
Von daher schauen wir da mal. Die eine oder andere Sportart fangen jetzt hier und da die Playoffs an. Von daher, irgendwas geht immer, ein bisschen was läuft immer. Ne?
Ja, und wir dürfen nicht vergessen, was immer noch fehlt bei unserer Folge ist der Gewinner des Spieltags.
Ja, dann schieß mal los.
Ja, ist schwierig, glaube ich. An diesem Wochenende, es war wirklich schwierig, aber ich würde tatsächlich mit Leipzig gehen, die ich in den letzten Wochen schon so ein bisschen schlecht geredet habe, aber nach dem Sieg ja, wieder in den Top 4 für mich der Gewinner des Spieltags.
Ja, ich habe mir diesmal wirklich wenig bis ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht. Aber weil es momentan so ein großes Thema ist, ich gehe nochmal mit Dennis Undav, der jetzt nochmal seine Nominierung untermauert hat mit den zwei Toren und dem einen Assist. Von daher sind da auch die Daumen gedrückt jetzt für die anstehenden Länderspiele bei Dennis Undav. Und da hoffe ich mal, ja, dass die Nominierung dann auch gerechtfertigt war.
Gute Wahl.
Denke ich auch. Gut, in diesem Sinne, Sören, hat Spaß gemacht. Wir hören uns dann in der kommenden Woche. Tag schauen wir dann mal, wann Fabi dann auch wieder aus dem Urlaub zurück ist. Aber ansonsten wünsche ich noch euch allen da draußen eine schöne Restwoche, dir auch, Sören, und wir hören uns dann.
Bis dann, tschüss.
Ciao, ciao.